immer noch kein neuer Trainer, aber viele, viele Baustellen im Kader. Wir haben uns mal Position für Position bei der Eintracht vorgenommen. Wo muss der Club was tun? Bei welchen Spielern gibt's Fragezeichen? All das erfahrt ihr in der neuen Folge Studio Blau-Gelb.
Ja, moin, liebe Freunde der blau-gelben Spaßmacher. Es ist weiterhin Geduld gefragt in vielen Personalfragen, vielen wichtigen Personalfragen rund um Eintracht Braunschweig. Vielleicht ist sogar noch ein bisschen mehr Beharrlichkeit vonnöten. Das werden wir jetzt hier gleich mal ein bisschen durchdiskutieren. Lars und ich, Lars ist bei mir. Lars, wie sieht's denn eigentlich so um deinen Geduldsfaden aus? Also jetzt mal so ganz generell, bist du eher ein geduldiger Typ oder wirst du schnell unruhig?
Eigentlich bin ich ein ziemlich geduldiger Typ, aber in puncto Eintracht ist es jetzt schon so unter absoluter Hochspannung, weil ich finde, das Relegationsspiel ist lange, lange her und ja, es muss einfach was passieren, vor allem auf der Trainerbank, auf der Trainerposition. Und da reichen dann auch nicht diese ja wirklich, ja, fast schon leicht herzuleitenden Personalien, die der Club diese Woche endlich mal verkündet hat.
Ja, ein bisschen was gab's ja immerhin. Robert Ivanov wurde verabschiedet. Vertrag wird
Überraschung.
Ganz große Überraschung. Vertrag wird nicht verlängert. Wen hatten wir noch?
Fabio Kaufmann bleibt. Dank Klausel. Auch genau. Das war ja mit Klassenerhalt klar. Frage ich mich, warum das nicht schon früher passiert ist, dass man mal gesagt hat, hier, der bleibt.
Ja, Tetschi wurde verabschiedet. Julian Baster wird die Kaufoption nicht gezogen und bei Lino Tempelmann und Paul Jeckel bemüht man sich weiterhin, was schwierig wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber
Niklas Tauer,
Niklas Tauer habe ich vergessen, den wollte ich natürlich nicht unterschlagen, aber da war ja auch klar, dass jetzt die Zusammenarbeit nach dieser Saison endet.
Genau, es war jetzt nicht mindblowing, was die Eintracht da rausgegeben hat, aber zumindest haben sie mal was getan. Nur wie ich finde, ja, haben sie sich's wieder selbst eingebrockt, dass es unruhig geworden ist jetzt. Man hätte es vielleicht mit so einer häppchenweisen Kommunikation, die natürlich auch von den Entscheidern kommen muss, die dann die Spielergespräche führen, hätte man sich's ein bisschen einfacher machen können.
Ja, es ist so rund eine Woche nichts passiert auf der Website und so weiter. Das stimmt, das ist schon ein relativ langer Zeitraum. Die Frage, die aber natürlich über allem steht, ist, wer turnt denn nächste Saison da an der Seitenlinie rum? Was würdest du dir für einen Trainer wünschen, so vom Typ her?
Ja, einen, der das ganze Umfeld anzünden kann, weil er es halt auch wieder zu großen Teilen alleine machen muss, egal wer kommt. Ja, der wird eine schwierige Aufgabe haben, die Mannschaft wird wieder spät stehen, wahrscheinlich sind wir mit der Truppe im Trainingslager und so ein paar Schlüsselpositionen sind einfach noch nicht besetzt. Alles andere kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ja, das muss jemand sein mit breitem Kreuz, der das vernünftig einzuordnen weiß, der aber auch die Leute mitzunehmen weiß. Ja, eigentlich so einer wie Daniel Scherning am Anfang.
Wobei der ja auch belächelt wurde zu Beginn von vielen Leuten. Aber damit sind wir ja voll im Thema jetzt schon. Es macht die ganze Sache natürlich schwieriger. Es ist schwieriger, Spieler zu rekrutieren, wenn die nicht wissen, wer hier Coach ist. Die werden auch mal nachfragen, naja gut, weiß ich nicht, wer trainiert euch denn nächste Saison? Das ist für die ja auch ein wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfindung. Wir haben natürlich hier nicht nur rumgepimmelt die letzten Tage, auch wenn wir uns mehrfach im Kreis gedreht haben. Wir haben irgendwie alle unsere Kanäle angezapft und rumtelefoniert und getan, was wir können. Es ist wirklich undurchsichtig, muss man sagen. Es sickert jetzt nicht so richtig viel durch, was wir sagen können. Also nach unseren Informationen ist es jetzt so, dass die Eintracht den Kandidatenkreis so auf 2-3 Leute eingegrenzt hat. Wer das genau ist, ist nicht so ganz klar. Allerdings ist uns jetzt zu Ohren gekommen von verschiedenen Stellen, dass es einige der naheliegenden nicht sind, nämlich beispielsweise Timo Schulz, Thomas Wörle, der Ex-Ulmer, auch Onur Sinel oder Chinel, sorry, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, der irgendwie mal so ein bisschen durchs Netz waberte, soll nicht zu den heißen Kandidaten gehören. Das ist zumindest der Stand aktuell. Wir wissen, wie schnell das gehen kann. Eintracht sucht eben so einen ähnlichen Typen, wie du es gerade angesprochen hast, einen, der eine Spielidee mitbringt, der spielerisch das Team irgendwie weiterentwickeln kann, wobei man ja noch gar nicht weiß, wie das aussieht kommende Saison. Aber eben auch einen Typen, der hier reinpasst, wie es eben Daniel Scherning auch getan hat. Ja, und was es eben auch schwierig macht oder schwieriger macht, ist, dass natürlich noch einige andere Clubs suchen und Eintracht da natürlich dann Konkurrenz hat. Nichtsdestotrotz, Lars, bin ich da ganz bei dir. Es ist jetzt schon eine Menge Zeit vergangen und es bleibt auch nicht mehr viel, wenn man sich überlegt, dass so in, weiß ich gar nicht, 2,5, höchstens 3 Wochen der Trainingsauftakt losgeht. Also die Zeit drängt und so schnell wie möglich muss da jetzt eine Entscheidung her, auch wenn man sagt, dass Sorgfalt natürlich immer besser ist als Aktionismus. Irgendwann muss halt was passieren.
Ja, also Magdeburg sucht noch, hat aber theoretisch noch Christian Titz auf der Payroll. Elversberg sucht noch, weil Werder Bremen es gemacht hat wie Hilmi Sößer in Bang Boom Bang, alles auf Horst. Und
das hast du nochmal nachgeguckt, ja, wer es genau gesagt hat, ne?
Genau, ja, habe ich extra.
Aber gestern Video drüber gesprochen, Lars hat sich den Ausschnitt nochmal rausgesucht. So gut sind wir vorbereitet.
Genau, also Horst Steffen hat das Ruder an der Weser übernommen und das, ja, das Erfolgsprojekt in Elversberg sucht jemand Neuen für die Kommandobrücke. Und der große Rivale sucht auch noch, und wahrscheinlich ist es so eine, ja, so eine ähnliche Trainerkaste, die alle ansprechen. Natürlich mit der ein oder anderen unterschiedlichen Ausprägung. Aber trotzdem wird die Eintracht da als Relegationsgewinner die schlechtesten Karten haben, weil alle anderen schon ein paar Wochen weiter sind. Wir nehmen hier am Mittwoch auf. Das kann sich quasi minütlich überholen, was wir hier sprechen. Leider, leider. Aber ja, man fragt sich so ein bisschen, schafft es die Eintracht gerade still und heimlich, locker und seriös ihre Kandidaten abzugrasen? Oder ist dann, ja, durch diesen Schockzustand, der 2 Wochen herumwaberte rund um Elversberg, Nürnberg und die 2 Relegationsspiele, einfach eine gewisse Planlosigkeit eingetreten? Tja, und am Trainer hängt ja, wie du schon sagtest, alles, ja, oder vieles. Wir haben jetzt ein paar Personalien klären können oder die Eintracht hat sie uns serviert, uns allen. Ist eine kleine Beruhigungspille vielleicht, aber trotzdem muss ja dieser Kader wieder gravierend umgebaut werden, damit er in der nächsten Saison in der zweiten Liga konkurrenzfähig ist. Und deswegen machen wir auf vielfachen Wunsch heute eine kleine Kaderanalyse, die sich natürlich ja auch mit der Trainerentscheidung nochmal vollkommen drehen kann, aber wir wollen versuchen, euch einen kleinen Überblick zu geben.
Ich wollte der Vollständigkeit noch halber noch sagen, dass natürlich auf der einen Seite sind sie spät dran und dann gibt's so Erfolgsprojekte wie Elversberg und so, das sind natürlich auch Clubs, in denen andere, vielleicht etwas andere Strukturen herrschen. In Elversberg zum Beispiel hast du auch viel weniger Druck, auch wenn die jetzt so erfolgreich waren. Und man muss halt auch ehrlich sein, wenn dann irgendwie ein Trainer die Wahl zwischen Magdeburg und Braunschweig hat, dann entscheidet er sich womöglich für Magdeburg, es sei denn, man hat hier irgendwelche ganz überzeugenden Argumente. Das ist alles nicht einfach. Dazu Wolfsburg und Köln suchen auch noch, jetzt der Vollständigkeit halber, die werden natürlich wahrscheinlich in etwas anderes Regal greifen, aber da sind halt noch einige auf der Suche und ja, wir bleiben dran, wir versuchen so viel rauszufinden wie möglich, es ist im Moment nicht einfach.
Ja, und man dachte ja auch vor 2 Jahren nicht, dass Horst Steffen plötzlich Werder-Trainer in der Bundesliga wird. Also es kann manchmal schnell gehen, irgendwo fällt ein Dominosteinchen um und am Ende muss dann irgendwer die Trümmer aufsammeln.
Ja, und solche Leute wie, weiß ich nicht, Urs Fischer oder so, die dann auch durch Foren mal wabern.
Unrealistisch.
Sehr unrealistisch. Ich weiß nicht mal, ob der ans Telefon geht, wenn Eintracht anruft. Also da müssten dann wirklich schon, müsste alles abgegrast sein und alle müssten irgendwie versorgt sein, dass der sich das vielleicht überhaupt mal anhört. Also da muss der eine oder andere dann vielleicht auch ein bisschen an seiner Wahrnehmung arbeiten und ein bisschen mehr in die Realität zurückkehren, dass so einer wirklich sehr, sehr hoch hängt.
Ja, wenn Eintracht anruft, hat er bestimmt eine urschlechte Verbindung.
Ja, das kann, oh Lars. Ja, da gibt's einen kleinen Szenenapplaus. Super, für Flachwitze bin ich immer zu haben. Jetzt kommen wir mal zu deinem Thema, Kaderanalyse.
Genau. Fangen wir an im Tor.
Ja, da sind wir ganz schlecht besetzt nächstes Jahr.
Ja.
Also zumindest auf der Eins. Das war natürlich absolut bodenlos, was Torben Hoffmann hier abgeliefert hat. Nein, jetzt mal ganz seriös. Also der ist ja über jeden Zweifel erhaben erstmal und wir sind alle froh, dass er bleibt.
Ja, das war im vergangenen Sommer ganz anders. Da war die Eintracht auch so ein bisschen blank, hat mit Lennart Grill beinahe einen Projektspieler geholt, obwohl der ja schon viele, viele Jahre im Profifußball vertreten war. Und jetzt hat man da einfach die Sicherheit, man hat eine klare Nummer eins. Das ist sehr, sehr beruhigend. Dahinter wird's aber spannend, weil alle Verträge der anderen laufen aus. Es geht jetzt darum, wer wird die Nummer zwei, wer wird die Nummer drei. Bei Tino Casali und Marco Johansson, ja, da wird's, wenn man denn einen halten will, darauf hinauslaufen, dass man tatsächlich auch nur einen der beiden hält. Allein schon aus Kostengründen. Wenn man sich ganz neu aufstellt, kann man natürlich mit einem halbwegs jungen Torben Hoffmann auch mal sagen, ja, vielleicht setzt du dir dann einen 34-Jährigen hin, bei dem du weißt, der spielt dir pro Saison 3-4 Spiele zweite Liga und du weißt, du kannst dich drauf, du kannst dich drauf verlassen, das ist keiner, der Stunk macht. Das wäre jetzt eine neue externe Lösung. Und auf Nummer 3, da gibt es halt Justin Duda.
Vertrag läuft auch aus.
Der hat, glaube ich, dieses Jahr nochmal einen Schritt gemacht. Dadurch, dass er viel bei der Profimannschaft sein durfte, dass er diesen Spieltagsablauf auch immer wieder mitgemacht hat. Und er hat natürlich das große Fund, dass er den Local-Player-Status erfüllt bei der Eintracht.
Ja, du hast dann natürlich noch so einen ganz jungen Burschen wie Leon Herdes irgendwie im Hintergrund, der auch schon immer mal wieder ins Profitraining reingeschnuppert hat, der sich auch bei den Spielen mal mit warm gemacht, ein paar Mal saß er, glaube ich, auch auf der Bank. Aber dieses Torwart-Thema, das zog sich ja nicht nur durch den Sommer, das zog sich ja durch die gesamte Saison. Also man muss immer noch sagen, wenn Torben Hoffmann im vergangenen Sommer nicht gegangen wäre, dann bin ich mir sicher, dass Eintracht nicht in die Relegation gemusst hätte, sondern ein paar Punkte mehr geholt hätte. Aber gut, das ist müßig. Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst. Also diese, ich bin ja großer Tino Casali-Fan als Typ, wobei man ihn halt sportlich schwer bewerten kann. Also wir haben so ein paar Testspiele gesehen von ihm. Er hat ein Pflichtspiel gemacht in der Vorsaison. Jetzt vergangene Saison ist er komplett ausgefallen durch seine Verletzung. Und das ist natürlich dann auch ein gewisses Risiko, wenn du nicht weißt, wie fit ist der, wie wettkampftauglich ist der.
Hält das Knie.
Er hat das in den Spielen, die wir gesehen haben, ordentlich gemacht. Also das konnte man schon anbieten. Man sieht klar, dass jemand wie Hoffmann fußballerisch stärker ist. Was seine Abspiele, das Mitmachen, Abwürfe und so weiter angeht. Der ist halt eben auch ein intelligenter Torwart. Ich würde mich freuen, wenn Casali bliebe, aber das muss man natürlich als Eintracht Braunschweig erstmal genau ausloten und erstmal das Risiko einschätzen.
Wollen wir in die Verteidigung
springen? Unbedingt.
In die Dreierkette. Wir gehen ja jetzt erstmal von Dreierkette aus.
Wir wissen es ja noch nicht.
Am Ende kommt ein Viererkettentrainer und man kann sich die Hälfte der Personalien sparen. Aber ich drehe hier mal meinen schlauen Zettel. Wir haben unter Vertrag Kevin Ehlers und Sven Köhler, wenn man Sven Köhler denn als Dreierkettenspieler sieht. Das kommt ja auch auf den neuen Trainer an.
Ja.
Es ist so ein bisschen das Stochern im Trüben. Und ansonsten kann man auch bei der Innenverteidigung von bis tun. Ne? Also es gibt das Bestreben, Paul Jäckel nach seiner Leihe zu halten. Klappt das? Ist es schön? Hat man einen Spieler, der zumindest in der Rückserie beständig performt hat? Klappt es nicht? Greift vielleicht ein anderer Zweitligist zu oder einigt man sich mit Union nicht auf die passende Summe, um den fest hierher zu transferieren, hat man natürlich wieder eine Planstelle offen. Das gleiche gilt für den auslaufenden Vertrag von Routinier Ermin Bicacic, der ja auch eine Vertragsoption hat. Und Yannis Nikolaou ist auch noch nicht weitergebunden. Von Robert Ivanov hat man sich verabschiedet. Das heißt, wir haben Fragezeichen hinter 4 Innenverteidigerpositionen.
Ja. Das ist schon ein Fund. Also du hast natürlich Kevin Ehlers, der ist 24, der bringt irgendwie vieles auch körperlich mit, was man gebrauchen kann. Hat auch ein paar ganz, der hat ja nicht nur Schrott gespielt in der Saison, das muss man ja auch sagen. Aber du brauchst natürlich irgendwie Anker, um die du diese Innenverteidigung aufbaust. Auch wenn du jetzt sagst, Sven Köhler, ich bin immer noch großer Fan wie er das in der Dreierkette gemacht hat. Aber du brauchst natürlich da Zentrumsspieler, du brauchst Leute, die da gestanden sind, die das Ganze irgendwie zusammenhalten. Da könnte man natürlich überlegen, ob man jetzt sagt, man macht mit Ermin nochmal weiter, wenn er dann überhaupt möchte. Der hat aber auch jetzt keine tadellose Saison hinter sich gehabt. Jetzt in der entscheidenden Phase war er dann wieder am Start und hat das überragend gemacht. Da kommt es aber auch immer so ein bisschen drauf an, was der gegnerische Angriff so anzubieten hat. Ermin wird versuchen wollen, nächstes Jahr bei der WM dabei zu sein. Das heißt, der wird einen Club brauchen, bei dem er auch wirklich spielt, bei dem er sich zeigen kann. Ich bin mir da im Moment ein bisschen unsicher, ob das in Braunschweig noch, ob das noch so passt, wie es gepasst hat, als er jetzt zurückkam.
Ich glaube, wenn, dann muss es auch eine schnelle Entscheidung geben, ein schnelles Commitment von Ermin für Rolle XY, je nachdem, wie plant der Verein mit ihm. So eine Hängepartie wie im vergangenen Sommer kann man sich nicht mehr erlauben. Ja, er hatte halt ein fortgeschrittenes Alter. Ich finde, er hat sich dann doch in dieser Saison immer wieder doch nochmal auf sein Top-Level der letzten Saison gehievt. Aber es gab halt, ja, auch einfach diese Wellenbewegung in seinen Leistungen. Ja, und dann hat man noch Yannis Nicolaou, bei dem man ja auch inmitten der Saison gedacht hat, der ist komplett abgemeldet, dann war er wieder da. Das war vielleicht so eine der Schwächen von Daniel Tscherning, aber auch eine der Schwächen dieser Mannschaft, dass es schnell ging, von der Tribüne in die Startelf zu kommen und andersrum. Und auch bei Nicolaou gilt halt, kann er sich mit einer veränderten Rolle anfreunden oder macht er lieber nochmal beispielsweise dritte Liga absoluter Stammspieler? Und ja, darauf aufbauend muss man dann ja gucken, wen braucht man. Und ich sage, man braucht auf jeden Fall einen Stamm-Innenverteidiger für rechts. Das kann Paul Jäckel sein. Man braucht einen Stamm-Innenverteidiger für die Mitte oder links. Da hat man dann natürlich Sven Köhler als Option zum Verschieben. Aber ja, ein großgewachsener Linksfuß, der vielleicht Spielaufbau auch ein bisschen beherrscht, der muss eigentlich zwangsläufig auf der Liste von Eintracht Braunschweig stehen.
Absolut. Du hättest natürlich bei Spielern wie Nicolaou und Köhler den Vorteil, dass du die auch wieder ins defensive Mittelfeld ziehen kannst, wenn da irgendwie Not am Mann ist. Sie können aus der Dreierkette hin den Spielaufbau mit leisten. Bei Yannis Nicolaou bin ich aber auch bei dir. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob er dann auch bereit ist zu sagen, okay, ich bleibe hier zu vielleicht auch verringerten Bezügen. Und gebe mich auch damit zufrieden, dass ich jetzt hier keine Stammplatzgarantie mehr habe. Ich meine, letztes Jahr und auch im Jahr davor ist er auch ein paar Mal aus dem Kader gerutscht. Also das ist sowieso im Fußball nie gegeben. Aber man unterhält sich ja natürlich mit den Spielern vor der Saison und gibt ihnen ein bisschen an die Hand, was man von ihnen erwartet und in welcher Rolle man sie sieht. Und diese Stammplatzgarantie wird man ihm wahrscheinlich nicht mehr geben können. Und dann ist eben die Frage auch, was er möchte. Du hast es gerade angesprochen, das war sicherlich eine der Schwächen von Daniel Tscherning, mache ich nochmal kurz einen kleinen Exkurs, weil wir vorhin natürlich wieder Tscherning ein paar Mal erwähnt haben. Diese Schwächen hatte er, hat ja auch die Mannschaft offensiv dann nicht mehr so richtig weiterentwickeln können. Das nur mal als kleiner Exkurs, nochmal zurück zur Trainersuche, also diese Defizite, die gab es schon. Ich bin da weitgehend bei dir, du brauchst da deine Türme, du brauchst jemanden, der vielleicht auch einen linken Fuß hat, bei dem du dir sicher sein kannst, dass der in der zweiten Liga auch seine Leistung bringt. Und du brauchst, ich nenne es mal Ankerspieler in der Innenverteidigung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Paul Jäckel bleiben würde. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird, den hier zu behalten. Aber gerade, der hat auch, also bei ihm war es ja immer so, der schwankt ja auch so stark. Der hat überragende Spiele gemacht und welche wirklich zum Wegschauen. Aber gerade jetzt in der Rückserie, als er dann wieder reinrotiert ist, hat er mir wirklich sehr gut gefallen. Hat auch Offensivdrang mitgebracht. Sein Spiel ist immer mit so einem gewissen Risiko verbunden, weil der sich auch gerne mal hinten aus der Kette rauslocken lässt und dann früh attackiert. Sowas kann halt gut gehen, wenn du da den Ball gewinnst, dann kannst du schnell umschalten, weil du einen relativ hohen Ballgewinn hast. Aber wenn dich der Gegenspieler stehen lässt, dann bist du hinten nackig, dann müssen die anderen rotieren, dann ist da ein Loch. Und das ist eben auch mit einem Risiko verbunden. Das gab es bei ihm öfter mal zu sehen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, einer, der einem Club wie Eintracht Braunschweig wirklich helfen kann. Und das hat er gerade zum Saisonende dann nochmal eindrucksvoll gezeigt, finde ich.
Aber wir sprechen dann Stand jetzt über zwei, wenn nicht gar drei Stamminnenverteidiger und einen Perspektivspieler.
Ja, kann sein.
Was heißt im schlechtesten Fall? Man kann ja auch den Neuaufbau als Chance begreifen, aber im extremsten Fall, so würde ich es jetzt mal formulieren, wenn es kein weiter so oder kein Weitermachen mit Bicacic, Nicolau und Paul Jäckel geben würde, dann wäre die Abwehr eine Großbaustelle.
Ja, absolut. Definitiv.
Lass uns in die Schienen springen.
In die Schienen. Springen wir in die Schienen.
Und fangen rechts an mit Marvin Rittmüller, der da zuletzt als Stammspieler eine ordentliche Relegation gespielt hat. Aber auch er hatte, ja, bedingt durch seine Verletzung mit der ein oder anderen Formschwäche zu kämpfen. Dahinter hat man mit Sanusi Bar jemanden, der eine sehr, sehr krasse Vorbereitung gespielt hat damals mit spannenden Tempoläufen, mit ein paar Toren, aber nicht in die Saison in den Zweitliga-Alltag herüberretten konnte. Und unter Vertrag steht auch noch Mohamed Dreger, Winterneuzugang. Man sagt, es war ein Wunschspieler von Daniel Scherning. Drei Einsätze, nicht so richtig viel gerissen, am Ende aus dem Kader genommen.
Ja, ich glaube, es waren 5 Einsätze, 3 von Anfang an.
Na, so war's.
Aber er hat in den Einsätzen nicht wirklich überzeugen können. Das war auch ein Spieler, du hast es gerade gesagt, den Daniel Scherning gerne haben wollte, auf den er dann selbst aber irgendwie nicht so richtig gesetzt hat, der sich nicht durchsetzen konnte. Er gilt auch nicht unbedingt als Trainingsweltmeister. Ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Galt Domi Kombela auch nicht, aber den kannten natürlich alle und wussten, dass der am Wochenende dann trotzdem butzt. Der hatte natürlich ein anderes Standing. Ich finde es erstmal beeindruckend, dass Marvin Rittmüller sich dann gegen den doch wieder durchgesetzt hat. Marvin Rittmüller kommt natürlich irgendwie durch Energie, durch Tempo, durch Power. Bei Sanusi Bar weiß ich nicht, ob es vielleicht ihm auch gut tun würde für seine Entwicklung, wenn man sich da irgendwo nochmal auf eine Leihe einigt und er vielleicht nochmal einen Schritt zurück macht.
Ein Jahr dritte Liga.
Bei Mo Dreger, du sagst es gerade auch, er hat noch Vertrag, aber da würde ich jetzt sagen, es ist alles andere als sicher, dass der diesen Vertrag auch in Braunschweig erfüllt.
Ja.
Nachdem die Saison jetzt nicht so gelaufen ist, wie er das wollte und sich vorgestellt hat, auch der tunesischer Nationalspieler wurde jetzt zuletzt nicht mehr berücksichtigt, der will sich für die WM interessant machen. Das geht natürlich nur, wenn du spielst und dann am besten auch auf nicht ganz niedrigem Niveau, so möchte ich es mal sagen. Also der wird in Basel mehr gesehen als in Braunschweig, um es mal so zu formulieren. Würde ich jetzt nicht ausschließen, dass sich da im Sommer die Wege vielleicht sogar noch trennen und dann hast du halt auch da wieder wirklich einen Bedarf auf dieser Position, wenn sich das nicht einrenkt.
Linke Seite Leon Belbel, aktuell verletzt.
Weiß man nicht, wie es
Fabio De Michele Sanchez, der, wie ich finde, eine Saison gespielt hat, die man schon eigentlich über den Erwartungen bezeichnen könnte für einen Drittligaspieler, mit dem man eigentlich so halbwegs wenig anfangen konnte, der also nicht sportlich, sondern der auch in Saarbrücken kein unumstrittener Stammspieler war, aber einfach aufgrund seines Alters, seines Profils dann im vergangenen Sommer spannend war. Und jetzt hat man noch Christian Conte für diese Rolle entdeckt. Ich finde, auch dort auf beiden Seiten muss sich bei Eintracht was tun, weil diese Schienenpositionen für ein System mit Dreierkette elementar sind. Es braucht mehr Qualität über Flanken. Das war die ganze Saison über ein riesengroßes Problem. Und ich finde, Christian Conte hat es in der Relegation gut gemacht. Er hat so seine Rolle gespielt. Er war der Überraschungseffekt der Eintracht.
Genau, das ist
aber
es.
Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass er als linker Schienenspieler die eine solide Halbserie garantiert, weil er seine Stärken dann doch auf anderen Positionen hat. Und darauf zu bauen, wäre ein riesengroßes Risiko. Deswegen, eigentlich muss man links wie rechts entweder wirklich auf die vertrauen, die da sind und ihnen den nächsten Schritt zutrauen und das dann aber auch offensiv so verkaufen. Oder man muss sich ja in gewisser Weise neu aufstellen.
Ja, ein großes Fragezeichen steht ja dahinter, wie lange dauert es jetzt bei Leon Bell Bell?
Genau.
Ja, also das ist
hat man Rittmüller 2.0.
Genau, das ist eine Oberschenkelverletzung. Wir haben bei Marvin Rittmüller gesehen, wie lange sich das ziehen kann und dass sowas auch immer mal wieder aufbrechen kann. Gerade wenn du so über Tempo kommst und Leon Bell Bell hat ja in der vergangenen Saison auch schon ein bisschen Rückstand gehabt, weil er durch seine Adduktorenverletzung in der Sommervorbereitung nicht viel mitmachen konnte. Das ist eben Risiko, das musst du einschätzen können, wie lange wird das jetzt bei dem dauern und wird auch immer mit einem Risiko verbunden sein, weil du natürlich dann am Ende es nicht so ganz klar vorhersagen kannst, dass der am 17. Juni wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann und dann alles toll ist. Bei Fabio Di Michele Sanchez bin ich ganz bei dir. Ich muss zugeben, ich habe letzte Saison, als der verpflichtet wurde, habe ich gedacht, was wollen die mit dem? Sage ich ganz offen, und der hat mich dann wirklich positiv überrascht. Nichtsdestotrotz, also hat das sehr ordentlich gemacht. Jetzt macht er in der Relegation halt auch noch dieses überwichtige Tor. Nichtsdestotrotz fehlt ein bisschen das, was du auch gerade angesprochen hast, Flanken mal bis zur Grundlinie durchgehen, sich da mal durch, was so ein Anton Donko auch konnte, der auch längst nicht über jeden Zweifel erhaben war, um Gottes Willen, aber mal so in die Box gehen, da das 1-gegen-1 suchen, sich da mal reinbüffeln irgendwie, das hat ein Stück weit gefehlt. Und das wurde ja auch immer mal wieder angesprochen, ne? Flankenqualität, auch Strafraumbesetzung von den Schienenspielern, was auch nicht unwichtig ist. Leon Bell Bell hat dann noch zwei wichtige Tore gemacht, da macht er das super. Marvin Rittmüller macht in Saarbrücken sein allererstes Profitor, natürlich zu einem überragenden Zeitpunkt. Aber auch das gehört dazu, dass die Schienenspieler, die auch hin und wieder mal ein Tor geben. Und da musst du dann einfach gucken, du musst es wieder das Risiko bewerten, gerade auf links jetzt, was die Verletzungen angeht. Und dann kann es auch sein, dass du da vielleicht auch nochmal nachlegen musst. Ja.
Wir nennen sie der Vollständigkeit halber auch nochmal Außenbahnspieler oder Außenverteidiger, damit wir uns hier nicht nur den modernen Blüten des Fußballs hingeben. Und ich dachte eigentlich, du willst noch sprechen über das ballferne Einlaufen. Aber
nein, das war jetzt damit schon abgehalten. Conte, hast du auch schon gesagt, der muss man halt, also ich bin mir sicher, dass Alois Schwarz auf den Kader geguckt hat bei Eintracht, im Hinspielen auch gedacht hat, wer ist das denn? Warum spielt der denn jetzt plötzlich? Aber der spielt natürlich dann, wenn du den jetzt einplanst auf der Position, ich glaube nicht, dass das passiert, gegen Zweitligateams und wird da defensiv dann auch ein bisschen mehr gefordert sein als gegen Saarbrücken, ein Team, was bei allem Respekt offensiv jetzt nicht so richtig viel anzubieten hatte, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und das Risiko ist gerade in der Defensive, auch wenn er offensiv dir was geben kann, was ja, vielleicht die anderen gar nicht so in der Form können, defensiv einfach wäre das ein riesen Risiko.
Springen wir ins defensive Mittelfeld. Robin Krause, Vertrag per Klausel verlängert, hat dann im Saisonendspurt wirklich solide Spiele gemacht, viel zugelaufen, seine Rolle einfach so ausgefüllt, wie er es kann. Bleibt der Eintracht erhalten? Die Frage ist halt, plant man mit ihm als Stammspieler, plant man mit ihm als Kader- und Rollenspieler, als wichtiger, ja, Führungskopf, der einfach in der Kabine vorangeht, der auch mal, ja, das vertragen kann, dass er nicht die ganze Zeit gefragt ist und dann trotzdem seine Leistungen bringt. Aber ich glaube, außer Frage steht, dass sich die Eintracht auch auf der 6 anders aufstellen muss. Dinklas Tower ist weg. Den hast du die ganze Saison über oder große Teile der Saison über, ehrlich gesagt, nicht vermisst. Nee. Sven Köhler hat da viel gespielt, ist dann nach hinten gerückt, hat dann, finde ich, für Eintracht-Verhältnisse dort seine beste Position gefunden. Sieht man ihn nächstes Jahr nochmal wieder auf der 6? Das kann auch nur ein neuer Trainer entscheiden. Für mich braucht es einen großgewachsenen Sechser mit Defensivqualitäten, mit läuferischen Qualitäten, der aber auch kopfballmäßig was wegräumt und ja, vielleicht auch einen vernünftigen Pass spielen kann. Aber dann sind wir schon wieder in so einer Range. Kann sich Eintracht den leisten?
Ja, genau. Das ist eben das Ding. Also Robin Krause, du hast es gerade gesagt. Ich bin jedes Jahr wieder von dem beeindruckt, weil der irgendwann doch wieder wichtig wird. Und der Typ ist so geduldig, was das angeht. Und lässt sich auch schwer aus der Ruhe bringen. Der muss jedes Jahr viel Kritik einstecken und auch nicht immer unberechtigt. Der spielt gegen Nürnberg einen absoluten Schweinepass. Und ist im nächsten Spiel in der Relegation aber trotzdem wieder am Start, weil das nicht
und voll da.
Und voll da, das meine ich ja damit, genau, weil er das ruckzuck abschütteln kann. In der vergangenen Saison hat er das sogar innerhalb eines Spiels gemacht gegen Paderborn.
Stimmt.
Wo er auch dem Gegner irgendwie ein Tor auflegt und danach ein überragendes Spiel macht nach dieser Situation, was nicht jeder so schnell aus den Knochen geschüttelt bekommt. Und dann ist es eben die Frage, er braucht mit Sicherheit, und ich glaube, da treten wir ihm nicht zu nahe, wenn wir das sagen, spielerische Unterstützung, wenn er auf der Sechs spielt. Das hat jetzt in den vergangenen Wochen funktioniert, als Köhler das dann aus der Reihe dahinter ein bisschen mitorganisiert hat, da hat das geklappt. An sich braucht er aber jemanden neben sich, der dann auch mal eine Linie überspielen kann, der das Umschaltspiel antreibt. Das ist nicht die große Stärke von Robin Krause. Das ist dann eben, du hast gerade deinen Wunsch-Sechser beschrieben. Das ist, also der bringt alle Attribute mit, die ich mir auch wünschen würde. Aber dann ist eben die Frage, in was für einer Qualität bekommst du so einen Spieler? Braucht der dann auch jemanden neben sich wie Köhler oder Nicolao zum Beispiel? Jemand, der mal einen Pass nach vorne spielen kann oder jemand ganz anderen? Auch da sind wir halt eben wieder beim Trainer. Wird es dann eine Doppel-Sechs? Wird es eine einfache Sechs mit einem spielstarken Spieler eine Reihe dahinter? Auf jeden Fall wirst du auch da dir was überlegen müssen, wie du dich da verstärkst auf der Position.
Und gerade für diese Position, aber auch für viele andere, würde ich mir in diesem Sommer den Weg wünschen, voller Fokus auf einen Qualitätsspieler. Ich brauche nicht den Projektspieler Nummer 3 oder Nummer 4 dahinter noch, der vielleicht funktioniert. Es braucht den Spieler, der dir die zweite Liga in, sagen wir mal, 28 bis 30 Spielen spielt, der es gut macht. Ja, und der muss halt auch irgendwie finanzierbar sein, aber vielleicht wird er finanzierbarer, wenn man nicht am Ende wieder mit einem 30-Mann-Kader dasteht.
Schönes Schlusswort zu diesem Bereich.
Genau, dann gehen wir zu den Achtern.
Ja.
Hier ist ein bisschen mehr los, deswegen lese ich mal alles vor. Ich habe hier zwei große Xe auf den Stammspielerpositionen und habe dahinter Räbiger, Gomez, Kaufmann, Olczyk und Marie.
Ewiger Gomez, Kaufmann, Olczyk, Marie, ja.
Das ist ein großer Schwung an Spielern mit, ja, ganz unterschiedlichen Geschichten in dieser Saison. Fabio Kaufmann, jetzt Vertrag verlängert, durfte nach einer tollen Saison auf der Achterposition der ersten unter Daniel Scherning plötzlich kaum noch da spielen, hat die meiste Zeit rechte Schiene gespielt oder ist irgendwo reingekommen. Als er dort spielen durfte, hat er sein einziges Tor gemacht gegen Hannover im Derby. Sydney Rebiger, ganz bittere Geschichte, nur verletzt gewesen, Sehnenverletzung im Oberschenkel, immer wieder aufgebrochen. Ja, er ist immer noch jung, aber er hat im Eintracht-Trikot noch nicht unter Beweis stellen dürfen, dass er zweite Liga spielen kann. So. Walid Olczyk, ähnliches Thema, Rückenprobleme die ganze Saison über, dann vielleicht auch im Endspurt nicht so richtig gefragt, weil er seine Qualitäten sehr, sehr stark ausgeprägt in der Offensive hat und weniger im Spiel gegen den Ball. Ich denke, auch da kann er persönlich noch einen Schritt nach vorn machen und vielleicht wichtiger werden in seinem zweiten Jahr für Eintracht Braunschweig. Das würde ich mir wünschen, das würde ich mir erhoffen, weil ja, es wurde ja auch eine gewisse Summe Geld in die Niederlande überwiesen und man hat ja schon gesehen, dass der kicken kann, dass der einen tollen Fernschuss hat, dass der gute Standards tritt und so einen aufs Feld zu kriegen, fit zu kriegen, das wäre schon ein Brett und selbst wenn er dann kein Stammspieler ist, dann kann er es von der Bank einbringen und Max Marie, ja eigentlich der Spieler, der mit den geringsten Erwartungen in diese Saison gegangen ist und dann aber, ja, nicht maximal überzeugt hat, aber schon immer wieder so seine kleinen Momente hatte, in denen er mit dem Ball was angestellt hat.
Ja, genau. Also bei ihm ist es natürlich so, dass auch wenn er jetzt nicht so viel gespielt hat und nicht nur ganz tolle Partien gemacht hat, aber das ist sicher einer, der sich ein Stück weit in den Fokus gespielt hat und auch gezeigt hat, dass diese Investition in die Zukunft, und das war ja die Verpflichtung, ich meine, der hatte vorher nur Regionalliga gespielt, also in Anführungszeichen nur, dass da schon Fleisch dran war. Ne? Und bei dem muss man jetzt natürlich hoffen, dass er den nächsten Schritt macht. Du hast gerade gesagt, Rebiger ist schwer einzuschätzen. Und vor allem ist auch da schwer einzuschätzen, wie so die Verletzungsgeschichte weitergehen wird. Der ist ja dann doch relativ häufig ausgefallen, weil er angeschlagen gewesen ist. Das heißt, du brauchst auf dieser Position definitiv auch noch Leute, bei denen du sicher sein kannst, das sind unsere Stammspieler.
Ja.
Du, Walid Ulchik ist eigentlich eher ein Zehner, der Leute braucht, die um ihn herum irgendwie aufräumen und er sich auf seine Kreativität konzentrieren kann. Der muss natürlich auch irgendwie mal lernen, wie man mit zurückläuft und vielleicht irgendwie mal in den Zweikampf geht. Das geht ihm noch sehr, sehr stark ab. Gut, Fabio Kaufmann, hast du alles gesagt. Ich weiß noch, vergangene Saison haben wir uns erstmal die Augen gerieben, als der da plötzlich auf der 8 stand, dann hat er das wirklich gut gemacht. Er hat jetzt eine Saison gespielt mit dem geringsten Output, den er je hatte in der zweiten Liga, was auch daran lag, dass er nicht permanent auf seiner Stamm oder selten auf seiner Stammposition spielen konnte. Du weißt, dass der normalerweise mehr im Tank hat, aber da ist eben auch die Frage, ob er derjenige ist, bei dem du jetzt sagst, okay, das ist unser Stammspieler auf dieser Position, der ist da gesetzt und über jeden Zweifel erhaben. Lino Tempelmann, es wäre toll, es wäre so toll, wenn er bliebe, und ich bin mir ganz sicher, dass Eintracht alles tun wird, zusammen im Verbund mit Torben Hoffmann, der auch immer wieder nachfragen wird. Aber den zu halten wird einfach schwierig. Und dann brauchst du auf der Position normalerweise auch mindestens eine Stammkraft, die du holst. Ja. Es sei denn, du sagst, wir setzen jetzt alles auf Max Marie, was natürlich toll wäre, wenn das klappen würde. Aber auch das
ist
riskant.
Fast schon Harakiri wäre.
Ja, eben. Also, und vielleicht auch ihm gegenüber etwas unfair, muss man sagen. Man muss bedenken, der ist 20 Jahre alt. Ne? Der soll seinen nächsten Schritt machen, der soll in Ruhe sich Stück für Stück weiterentwickeln. Und wenn er das dann macht und in der nächsten Saison den nächsten Schritt geht, dann kann man vielleicht in einem Jahr dann drüber sprechen, dass er dann wirklich eine tragende Rolle einnimmt. Vielleicht klappt es sogar schon in der kommenden Saison. Muss man mal sehen, wie er sich macht. Aber das wäre ihm gegenüber, glaube ich, auch nicht so ganz fair, wenn man ihm da jetzt diesen Druck aufbürdet.
Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz. Ich glaube, Fabio Kaufmann hat das Talent, so einer Mannschaft in jeder Situation ein bisschen was zu geben. Aber es wäre auch falsch, an ihm jetzt alles auszurichten und darauf zu bauen, dass er mit seinen 32 Jahren plötzlich der Spieler wird, der dir eine Saison nochmal over the top performt. Und Joe Gomez haben wir vergessen, der im Sommer ja sogar noch seinen Vertrag verlängert hat, bei dem es dieses fahre ich zu Olympia, fahre ich nicht zu Olympia Theater gab, mit dem er sich, glaube ich, seine komplette Vorbereitung zerschossen hat und der diesem Thema ja in Verbindung mit den Defiziten, die er aktuell immer noch hat, die ganze Zeit hinterhergelaufen ist. Und das war eigentlich schade, weil er hat in seiner Premierensaison für die Eintracht eigentlich einen guten Einfluss aufs Spiel gehabt und das gemacht, was er konnte. Ihm ist so, ja, das ist ihm so verloren gegangen. Und ja, Lino Tempelmann muss einfach gehalten werden, aber mir fehlt jegliche Fantasie, wie das gelingen soll.
Ja, zu Joel Gomez nochmal, da hast du natürlich recht, der hat vergangene Saison oder vor der vergangenen Saison wusste man ja auch nicht so genau, was man jetzt von dem halten soll. Der kam aus der dritten Liga, aus dem Abstiegskampf, aus Zwickau und so, na, muss man mal gucken, was der so kann, und hat dafür hat er wirklich eine gute Saison gespielt dann. Und man hat so, oder ich habe zumindest so ein bisschen gehofft, dass der sich jetzt weiterentwickelt. Stattdessen wirkte er zunehmend verunsichert in der vergangenen Saison. Ihm ist kein einziges Tor gelungen.
No.
Man hat das Gefühl, in Abschlusssituationen wird er ein bisschen hibbelig und hat diesen nächsten Schritt einfach leider nicht machen können in der abgelaufenen Spielzeit. Was schade ist, aber dementsprechend auch die Quintessenz, auch auf ihn jetzt da als Stammkraft zu setzen, wäre natürlich fatal. Sagen wir es, wie es ist. Fabio Kaufmann, du hast es gerade auch gesagt, das ist ja das Schöne bei ihm. Den kannst du halt auch von der Bank bringen. Natürlich will der spielen, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Aber den kannst du halt auch reinschmeißen in der 70. Minute und der kann auch Einfluss aufs Spiel haben. Ich erinnere mich, was war das gegen Düsseldorf, glaube ich, wo Levi Schabo dann noch einen Kopfball setzt, den der Keeper überragend hält. Da kommt die Flanke von ihm. Der kann dir immer wieder dann noch Impulse setzen. Also so jemanden zu haben, ist viel wert. Der traut sich, ins 1 gegen 1 zu gehen, was ich immer gut finde, was ich weiß, auf den Tribünen oft nicht so gut ankommt, weil es dann halt auch ab und zu mal schief geht. Oder in manchen Spielen auch öfter. Er hat aber den Mut, das zu machen, und das ist wichtig. Du musst ja irgendwie versuchen, Torgefahr auszustrahlen, und das ist etwas, was ich an ihm gut finde, dass er sich traut, in solche Duelle zu gehen, dass er die auch gewinnen kann. Ist ja nicht so, dass er die immer verliert, dass er Torgefahr ausstrahlen kann. Deshalb finde ich es gut, dass er bleibt. muss ich sagen, aber du brauchst auf der Position auch zusätzlich noch Sicherheit.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Achter mit Offensivqualitäten und Achter, der so ausgewogen, defensiv, laufstark ist. Das sind wahrscheinlich die zwei.
Also eigentlich Tempelmann und Helgason.
Ja, vielleicht Tempelmann und Helgason. Ja,
eigentlich Tempelmann und Helgason. Ja, das wäre natürlich, aber gut, da fangen wir jetzt gar nicht an, uns ins Land der Träume zu begeben. Das schmieren wir mal ganz schnell wieder weg.
Genau, es sollte, um das vielleicht nochmal abzuschließen, bei Tempelmann nicht so eine Hängepartie werden wie bei Helgason.
So ist es. Und ich bin mir, also ich glaube auch, dass Eintracht daraus gelernt hat, weil das war auch eine Sache, die vergangene Saison über der gesamten Vorbereitung stand. Weil immer noch es im Raum stand, dass er vielleicht doch zurückkommt und eigentlich möchte er gern und Eintracht auch, aber Lecce nicht. Und das darf nicht nochmal passieren, weil sowas hemmt. Du, gegebenenfalls blockierst du sogar noch einen Kaderplatz. Dann, weil du immer noch hoffst, dass der Lino doch noch irgendwie zurückkommt. Also auch da muss es eine relativ zügige Entscheidung her, ohne dass man es jetzt überstürzt. Aber das darf nicht wieder einen Schatten über die gesamte Vorbereitung werfen.
Der Sturm.
Ja.
Da haben wir noch Levi Szabo oder Szabo und Sebastian Polter. Beides eher die großgewachsenen Stürmertypen. Beide mit, ja, ein paar Höhen, aber ehrlich gesagt vielen Tiefen in dieser Saison oder schwierigen Momenten, vielleicht auch langen Phasen der Formschwäche, gerade bei Szabo nach dieser Verletzung, als Virgil van Dijk ihm den Fuß kaputt getreten hat. Ja. Da ist er einfach nicht wieder so zurückgekommen wie in seiner erfrischenden Phase von September bis November. Und bei Polter, ja, ich finde, der ist gut als Mentalitätsspieler in die Saison gestartet. Aber dann hat er zwischenzeitlich wenig Chancen gekriegt. Dann war das Eintracht-Spiel eben auch nicht so auf Hereingaben, Flanken ausgelegt. Und es sah halt immer sehr ungestüm aus, wenn er mit den Verteidigern ins Gefecht gegangen ist. Und meistens hat er das Stürmerfoul gegen sich bekommen.
Deutlich zu oft.
Deutlich zu oft.
Meiner Meinung nach, also jetzt, ohne dass ich jetzt die blau-gelbe Brille zu sehr aufsetzen will, aber deutlich zu oft.
Sorry. Gut, das haben die Schiedsrichter dann vielleicht schon immer mal auf Verdacht gepfiffen. Ja. Aber es hat natürlich viele, viele Angriffe so im Keim erstickt. Und du warst dann wieder in der Defensivsituation. Auch das kostet einer Mannschaft sehr viel Körner. Und die beiden sind aber noch da, können sich im Sommer neu sammeln. Und der Rest drumrum, der steht eher so, da stehen viele Fragezeichen hinter.
Wie Jens Hertel uns damals gesagt hat, ich brauche noch ein bisschen Speed im Sturm.
Genau, das hast du jetzt, glaube ich, schon mehrfach erzählt.
Ja, aber es, einfach schöner, es war einfach ein schöner Satz und es war einfach so eine schöne Geschichte. Ja. Da denke ich immer noch gerne dran zurück.
Okay, ja, ein bisschen Speed hat man sogar noch im Kader mit Rayan Philippe. Aber, wir rechnen eigentlich damit, alle rechnen eigentlich damit, dass er die nächste Saison nicht in Braunschweig verbringen wird, einfach weil sich trotz des geplatzten Mainzer Interesses einfach zu viele Clubs um ihn bemühen werden. Man muss eine Ablösesumme erzielen, die adäquat für die Eintracht ist, um dann auch hier eine Hängepartie zu vermeiden und
Reinvestieren zu haben.
Kapital zum Reinvestieren zu haben und aber auch um zu vermeiden, dass dann am Ende hier ein schlecht gelaunter Top-Spieler sitzt, den du eigentlich einsetzen musst aufgrund seiner Klasse, aber der vielleicht gar nicht mehr hier sein möchte.
Ja, das Schwierige bei Philipp ist natürlich, also wir wissen um seine Qualität, wir haben ja auch schon mal so Summen genannt, was wir glauben, was er wert ist. Allerdings pennen die anderen ja auch nicht auf dem Baum. Ne, du hast gerade von Mainz gesprochen, die wissen, also potenzielle Abnehmer wissen, Eintracht muss den verkaufen. Was die Verhandlungsposition für sie dann auch ein Stück weit stärkt, weil wenn Eintracht Geld verdienen möchte, dann müssen sie ihn in diesem Sommer abgeben. Er hat auch diese Schwächephase gehabt, in denen er 14 Spiele waren es, glaube ich, nicht getroffen hat. Da hat man trotzdem gesehen, dass der einfach Sachen kann, die in dem Kader nicht viele andere können. Ich bin mir auch immer noch sicher, dass er gehen wird. Es kann aber sein, dass es sich noch ein Stück weit zieht und dass die Verhandlungsposition, die Eintracht hat, vielleicht dann auch nicht ganz so gut ist, wie wir uns das alle mal erhofft haben und gewünscht haben. Aber nichtsdestotrotz, es muss Kohle für ihn fließen. Das muss bemerkbar sein in der Kasse, brauchen wir nicht drüber reden. Muss siebenstellig sein auf jeden Fall und eigentlich auch keine Eins ganz vorne stehen haben. Mhm. Und dann wird der den Club verlassen, davon ist auszugehen.
Ja. Und ihn zu ersetzen, Tetschi zu ersetzen als Tempospieler, vielleicht noch einen jungen Stürmer mit Potenzial zu haben, sollte man sich mit Sidi Sané nicht einigen können. Das werden die Aufgaben des Sommers. Ja. Und allein das wird ja schon brutal. Du wirst Philipp nicht in einer Personalie ersetzen können. Das muss wahrscheinlich auch über die Mittelfeldspieler erfolgen, die torgefährlicher werden müssen, so in Gänze. Da darf es eben nicht nur den einen Tempelmann geben, bei dem wir ja auch noch drauf hoffen, dass er bleibt. Es muss einfach, von der 8 muss mehr kommen, von der 6 muss mehr kommen. Die Schienenspieler müssen auch ihre Chancen nutzen, um das alles im Verbund aufzufangen. Und dann muss man ja auch einfach noch die Daumen drücken, dass Benny Kessel und Co. jemanden finden, der nur annähernd an diese Torquote rankommt und auch wieder so wie Philipp die Qualität hat, häufig das wichtige Tor zum Sieg zu machen.
Spiele zu entscheiden. So ist es. Und da kann natürlich die Kohle helfen. Du hast es adäquate Ablöse genannt. Wir hoffen natürlich alle, dass das irgendwie 3 bis 4 Millionen werden. Jetzt muss man gucken, was der Markt hergibt. Wenn es dann am Ende irgendwie 2,7 sind, dann ist das für Eintracht immer noch unheimlich viel Geld. Muss man sagen, für das, was man so gewohnt ist, hier Transfererlösen. Und dann musst du zusehen, dass du einen Teil dieses Geldes eben genau da reinsteckst. Und das ist ja der nächste Punkt, weshalb es schön wäre, wenn es nicht allzu lange dauern würde, bis dann klar ist, wie viel Geld denn dann für Philipp nach Braunschweig fließt.
Okay. Ich glaube, wir haben, so gut es geht, über alle Positionen gesprochen, sind durch mit unserer kleinen Kaderanalyse.
Boah, ganz schön lange.
Ganz schön lange gesprochen, aber es sind natürlich trotzdem noch viele, viele Fragezeichen rund um die Eintracht zu klären. Nummer 1 ist einfach der Trainer und wahrscheinlich können wir die Folge hier nochmal in ähnlicher Struktur aufnehmen, wenn der Name feststeht. Aber ich würde sagen, Tobi, bis dahin belassen wir es erstmal dabei, hoffen darauf, dass die Eintracht eine gute Wahl trifft an der Seitenlinie und harren einfach mal der Dinge. Wühlen und bohren weiter für euch, hoffen, was rauszufinden und dann sagen wir einfach mal bis nächste Woche, oder?
Jupp, ciao, ciao.